Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Homeoffice, Schulen zu, Jogginghose an. Corona hat unseren Kleidungsstil verändert und der Adilette zu einer weiteren Hochkonjunktur verholfen. Aber wie geht es Adidas sonst so? Das hören wir gleich. Und auch wie Lieferdienste wie Zalando oder HelloFresh davon profitieren, dass die Deutschen mehr und mehr das Online-Shoppen für sich entdecken. Außerdem reden wir über Rückerstattungen für wegen Corona ausgefallene Reisen, denn die laufen offenbar alles andere als reibungslos. Adidas war das erste Unternehmen im DAX, das einen staatlich abgesicherten KfW-Kredit in Anspruch genommen hat. Und dann hagelte es Kritik. Ein Unternehmen, das zuvor im großen Stil Aktien zurückgekauft und immer üppig Dividenden bezahlt hat, erlaubt sich einen Staatskredit? Bei der Hauptversammlung heute musste das Management zudem einen Dämpfer von Großaktionären wie dem Deka-Fonds hinnehmen. Sie kritisieren, dass gleich vier Aufsichtsräte von Adidas noch Jobs als Vorstandsvorsitzende anderer Unternehmen haben, also eigentlich zu wenig Zeit haben, um wirklich zu kontrollieren. Konsequenzen allerdings hatte das keine. Michael Watzke.
Noch nie seit der Gründung 1949 ist der Umsatz von Adidas so stark zurückgegangen wie im Corona-Lockdown. Aber nun hat der fränkische Sportartikelhersteller die Talsohle wohl durchschritten, sagt Adidas-Chef Kasper Rohrstedt.
Unser Geschäft erholt sich. Nach einem Tiefpunkt im zweiten Quartal sehen wir nun Licht am Ende des Tunnels. Immer vorausgesetzt, dass wir von einer zweiten Welle der Corona-Pandemie und erneute monatelange Lockdowns verschont bleiben.
Noch sei Vorsicht geboten, so Rohrstedt. So schüttet Adidas dieses Jahr keine Dividende an seine Aktionäre aus, auch wegen eines KfW-Kredites. Aber nach den schweren Verlusten im zweiten Quartal drehen die Herzogenauracher nun schon wieder in die Gewinnzone.
Wir erwarten im dritten Quartal ein Betriebsergebnis von plus 600 bis 700 Millionen Euro. Und das wäre dann eine Verbesserung um etwa 1 Milliarde Euro im Vergleich zum zweiten Quartal.
Weltweit sind 90% der Adidas-Läden wieder geöffnet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen kommen weniger Kunden, die aber mehr kaufen. Haupttreiber für den Aufschwung ist allerdings die massive Steigerung der Online-Bestellungen bei Adidas.
Unser E-Commerce-Handel boomt. Wir lagen im ersten Quartal bei einem Plus von 35%. Im zweiten Quartal hat sich diese Entwicklung auf plus 93% weiter beschleunigt.
30% des Umsatzes macht Adidas inzwischen online. Das wird wohl auch nach Corona so bleiben. Und Rohrstedt ist hochzufrieden damit, weil E-Commerce profitabler ist als die Belieferung anderer Händler und Geschäfte. Die kosten schließlich Miete, die sich Adidas in der Corona-Pandemie sparen wollte und die Zahlungen einstellte. Der Schuss ging nach hinten los, gesteht der Adidas-Chef.
Die Entscheidung, uns die Miete stünden zu lassen, war nicht gut. Wir müssten dafür viel Kritik von Politik und Gesellschaft einstecken. Wir haben die Entscheidung schnell revidiert und uns in aller Form öffentlich entschuldigt.
Trotzdem, die Krisenkommunikation bei Adidas sei ausbaufähig, sagt Wanda Heinen, Analystin von Union Investment, auch in Sachen Rassismusdebatte in den USA und Europa.
Adidas muss ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen. Die bereits verkündeten Maßnahmen reichen uns nicht aus. Und Diversität muss auch vom Top-Management vorgelegt werden, wofür wir von Adidas konkrete Ziele fordern.
Adidas-Chef Rohrstedt kündigte heute auf der Hauptversammlung zwar die Gründung eines globalen Gleichstellungskomitees mit ihm als Schirmherr an, aber darin sehen manche Analysten eher das Eingeständnis, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Die Stimmung der Aktionärsvertreter rund um die Online-Hauptversammlung war noch aus einem anderen Grund gemischt. Einige Anleger, darunter die Deka Bank, wollen den Aufsichtsrat nicht entlasten. Grund ist die geplante Neubesetzung des Chefaufseherpostens mit Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Auch Analystin Heinen von Union Investment kritisiert die Personalauswahl.
Wer Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann ist, sollte nicht gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender bei Adidas sein. Denn jeder hat nur ein begrenztes Pensum an Zeit.
Naja, aber trotzdem hat der Aufsichtsrat von Adidas, Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, den eben genannten, vor 3 Stunden zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. HelloFresh ist einer der 9 Sterne am deutschen Aktienhimmel. Das Unternehmen liefert Kochboxen mit Rezepten und den Zutaten, die man dazu braucht. Ein Kollege von mir hat HelloFresh deshalb als eine Art Bofrost für Jüngere bezeichnet. Das Geschäft lief insbesondere durch Corona und das erzwungene Selberkochen sehr gut. Liefern lassen statt selber losziehen, mit diesem Trend, der sich durch Corona nochmal verstärkt hat, ist auch der Modehändler Zalando groß geworden und zwar schon vor Corona. In den ersten Wochen der Krise haben die Deutschen allerdings ihr Geld zusammengehalten. Jetzt läuft es bei Zalando wieder besser. Auch auf Dauer? Claudia Werle hat sich dazu umgehört.
Die Amerikaner und Briten lieben es, in Spanien und Italien hat HelloFresh dagegen keine Chance. Die Esskultur im Süden passt offensichtlich nicht zu normierten Kochboxen, die zwischen vegetarischem Essen mit Fleisch oder familienfreundlich unterscheiden. HelloFresh passt aber absolut in diese Zeit, sagt Marketing-Experte Roland Fiege.
HelloFresh ist einer der großen Gewinnler der Pandemie, denn einerseits müssen und wollen die Menschen mehr zu Hause bleiben, das heißt, sie essen auch mehr zu Hause, und dadurch, dass HelloFresh es einem natürlich leichter macht, entfällt auch immer die Frage, was gibt's heute zu essen, und das in Kombination mit Pandemie, das ist natürlich super Glückssache für die.
Das Berliner Unternehmen aus der Start-up-Schmiede Rocket Internet hat in dieser Krise tatsächlich einen Nerv getroffen, das Geschäft boomt. Die Kundenzahl hat sich im Jahresvergleich weltweit fast verdoppelt, auf über 4 Millionen. Das Unternehmen hat zum ersten Mal Geld verdient und im Gesamtjahr soll der Umsatz sogar um bis zu 95% zulegen. Das trifft auch den Geschmack der Börse. Die Aktien sind seit Ende 2019 um 150% gestiegen. HelloFresh ist damit der größte Corona-Gewinner. Aber was passiert nach der Pandemie? Geht die eher begüterte Kundschaft dann nicht lieber wieder auf den Wochenmarkt? Die Wachstumskurve wird sich abflachen, glaubt Roland Fiege.
Dennoch bin ich der Auffassung, dass diese Märkte ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial haben, einfach weil diese Krise jetzt gezeigt hat, dass man anders auch leben kann und sich anders versorgen kann. Und das wird nicht mehr weggehen.
Die Bequemlichkeit siegt also. Tatsächlich ist die Entwicklung rasant. Im letzten Jahr spielte der Online-Lebensmittelhandel so gut wie keine Rolle. Bei 1,4% dümpelte der Marktanteil in einem über 200 Milliarden Euro schweren Markt. Bald schon könnten es 9% sein, sagt Eva Stüber vom Kölner Marktforschungsinstitut IFH.
Was ohne Corona vielleicht in 10 Jahren passiert wäre, kann jetzt in 5, in 3 Jahren letztendlich passieren. Das heißt, es ist eine nachhaltige Entwicklung mit einem großen Shift und großen Konsequenzen für den stationären Bereich.
Das gilt vor allem für Bekleidungsgeschäfte. Die sind immer noch ziemlich leer. Dafür ordern die Kunden mehr online. Vor allem bequeme Kleidung ist derzeit angesagt. Europas größter Online-Modehändler Zalando hat 1 Million neue Kunden gewonnen, die auch Geld dagelassen haben. Der Konzern hat nach Verlusten im ersten Quartal zwischen April und Juni 122 Millionen Euro verdient. Die Aktien auf Rekordhoch. Doch die Zalando-Geschichte ist sehr wechselhaft. Der Corona-Schub könnte auch wieder verpuffen, fürchtet Marketing-Experte Roland Fiege.
Also das würde ich eher noch als Wackelkandidaten sehen. Da habe ich nicht so ein großes Vertrauen darin, dass das irgendwie sich maßgeblich noch mehr Wachstum und mehr Marktanteil bekommt und auch, sagen wir mal, dauerhaft profitabel sein kann.
Der eine hat also mehr, der andere weniger Wachstumspotenzial nach Corona. Für Marktforscherin Eva Stüber steht aber insgesamt fest:
Corona können wir als nachhaltigen Beschleuniger im Online-Kontext ganz klar ansehen.
Und dabei spielen auch immer mehr deutsche Unternehmen vorne mit. Dorothee Holz, AD Börsenstudio, Frankfurt.
So viel zu Zalando und HelloFresh. Wir bleiben bei Corona, sprechen aber übers Reisen. Kürzlich wurde die bulgarische Goldstrandregion zum Risikogebiet erklärt. Prompt sagen dann Fluglinienverbindungen ab und auch die Reiseveranstalter stornieren. Das geht schnell. Mit der Rückzahlung der Anzahlungen hingegen haben viele Anbieter es dann gar nicht mehr eilig. Das ist rechtswidrig, sagt unter anderem die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dort stapeln sich Beschwerden über Reiseanbieter. Thomas Wagner.
Sie hätte so schön werden können. Die bereits vor Monaten gebuchte Flugreise zum Ferienhäuschen in der Nähe von Malaga an der spanischen Costa del Sol. Doch dann kam Corona und die Airline stornierte den Flug, den Heidi Schindele aus Konstanz eigentlich schon bezahlt hatte.
Dann hieß es auch, wenn man also eine Rückzahlung in bar möchte, dann muss man eine bestimmte Nummer anrufen. Und dann hieß es ja, wir sind nur die Vermittler, wir sind nicht die Fluggesellschaft. Und es kann aber auch sehr, sehr lange dauern, bis ich das Geld bekomme.
Das aber ist nach Auffassung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg glatt rechtswidrig.
Ja, prinzipiell ist es so, dass Flugpreise innerhalb von 7 Tagen zurückzuerstatten sind und Pauschalreisen innerhalb von 14 Tagen.
Betont Oliver Butler, Reisefachmann bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heidi Schindele aus Konstanz hört's mit Verwunderung, denn
ich habe das Geld immer noch nicht.
Und das, obwohl die Stornierung bereits Monate zurückliegt. Geht gar nicht, so die Verbraucherschützer in Stuttgart, die aber auch feststellen, das ist kein Einzelfall. Oliver Butler.
Da haben wir in der Woche auch mehrere hundert Beratungen. Und hier haben wir immer wieder das gleiche Problem, was sich stellt, dass Fluggesellschaften genauso wie die Reiseanbieter nicht willens sind, hier auch tatsächlich zurückzuzahlen und auch diese Rückzahlung nicht nur Wochen, sondern teilweise mittlerweile Monate hinauszögern.
Was die betroffene Konstanzerin Heidi Schindele als höchst unfair empfindet.
Ich denke mir, wenn Leute, die jetzt wahnsinnig viel Geld zusammengespart haben und sich auf den Flug gefreut haben, der jetzt gecancelt worden ist, die wollen natürlich ihr Geld wieder zurückhaben.
Aber wie bekommen Betroffene in solchen Fällen ihr Geld wieder zurück, wenn sich der Reise- oder Fluganbieter weigert? Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg empfiehlt Betroffenen, schriftlich auf die gesetzlich vorgeschriebene Rückzahlung zu pochen.
Ganz wichtig ist es hier natürlich, dass man dem Vertragspartner eine Frist setzt und hier auch nochmal ganz eindringlich den ausstehenden Betrag einfordert.
Und zwar nach Möglichkeit nicht elektronisch per E-Mail, sondern klassisch per Post als Einwurf anschreiben.
Wir müssen leider erleben, dass die E-Mails teilweise überhaupt nicht beantwortet werden und auch Hotlines tatsächlich abgeschaltet wurden.
Mit einer E-Mail wurde mir gleich angeboten, ich könnte einen Fluggutschein bekommen, den Flug umbuchen.
Genau das, was der Konstanzerin Heidi Schindele angeboten wurde, versuchen nach Beobachtung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg viele Airlines und Reiseveranstalter, wenn Buchungen storniert werden, die Kunden mit Gutscheinen statt mit Rückzahlungen zufriedenzustellen. Nichts dagegen einzuwenden, wenn dies auf freiwilliger Basis geschieht, so Oliver Butler.
Prinzipiell ist es so, dass wir mittlerweile eine gesetzliche Regelung haben, die auch es ermöglicht, einen freiwilligen Gutschein herauszugeben. Allerdings wirft es jetzt die ursprüngliche und eigentlich auch noch geltende gesetzliche Pflicht zur Rückzahlung in Geld nicht über Bord. Und da ist es allerdings wichtig, dieser ist freiwillig und er muss zudem insolvenzgesichert sein.
Bedeutet, selbst bei einer Insolvenz der Fluggesellschaft oder des Reiseanbieters muss sichergestellt sein, dass der Gutschein seine Gültigkeit behält. Verbraucherschützer Oliver Butler macht in diesem Fall aber auch klar, was nicht geht. Gutscheine anbieten als alleinige Ausgleichsleistung für eine stornierte Reise.
Das ist unzulässig, also einen Zwangsgutschein einfach zu verschicken oder teilweise einfach eine Stornogebühr einzuhalten, obwohl man hier von Veranstalterseite die Reise abgesagt hat.
In bestimmten Fällen bestehe die Pflicht zur Rückzahlung sogar dann, wenn der Kunde die Reise absagt.
Sofern eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt, habe ich die Möglichkeit, kostenfrei zu stornieren.
Viele Reiseveranstalter halten sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber nicht an die Regelungen zur Rückzahlung. Gegen 14 Reiseanbieter wurden daher juristische Verfahren eingeleitet. In einem Fall habe man das Verfahren bereits zugunsten des betroffenen Verbrauchers abgeschlossen, heißt es aus Stuttgart.
Reiseveranstalter machen Rückerstattungen gerade kompliziert. Vor einer Woche ist im Hafen von Beirut falsch gelagertes Ammoniumnitrat explodiert. Der Hafen, die komplette Umgebung, alles liegt in Trümmern und inzwischen auch die Regierung, die ist gestern Abend zurückgetreten. Der Schaden im Libanon, der trifft auch deutsche Versicherungskonzerne. Sie stufen Beirut als sogenannten Großschaden ein. Brigitte Scholtes.
Noch ist das Volumen des Schadens nicht zu beziffern, den die Explosion verursacht hat, die heute vor einer Woche den Hafen von Beirut traf und die halbe Stadt zerstörte. Jüngere Schätzungen reichen bis zu 3 Milliarden Dollar Versicherungsschaden. Klar ist aber heute schon, er ist gewaltig und könnte an den Schaden heranreichen, den vor 5 Jahren die Detonation im Hafen des chinesischen Tianjin verursacht hat. Auch die deutschen Versicherer sind betroffen, so etwa die Hannover Rück. Bei der Analystenkonferenz zur Quartalsbilanz am vergangenen Mittwoch, also einen Tag nach der Explosion, sagte deren Vorstand Sven Althoff: Weil es ein Industriehafen ist, müssen wir annehmen, dass der Schaden insgesamt groß ist. Deshalb werden wir wahrscheinlich diesen Fall auf unserer Großschadensliste für das 3. Quartal sehen. Aber in welchem Umfang, ob im niedrigen oder hohen zweistelligen oder sogar dreistelligen Millionenbereich, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Großschaden, so definieren die großen Rückversicherungen einen Schaden von mehr als 10 Millionen Euro. Auch beim großen Wettbewerber aus München, der Munich Re, ist ein solcher Großschaden entstanden. Es sei jedoch noch zu früh, um den näher zu beziffern, teilte das Unternehmen mit.
Das ist jetzt vor allem, wenn man sich eine Münchner Rück anschaut, kein Problem. Die kann das gut stemmen, die ist sehr, sehr kapitalstark.
Glaubt Philipp Hessler, Versicherungsanalyst von Pareto Securities.
Die Hurricane Season hat ja auch begonnen, da ist auch von auszugehen, dass da der eine oder andere Schaden noch dazukommt. Wir hatten ja schon einen größeren Hurricane. Also ich denke, da würde ich mir erstmal keine Sorgen um die großen Rückversicherer machen.
Wenig Sorgen muss man sich offenbar auch um den materiellen Schaden für die Allianz machen. Sie habe nur ein kleineres Schadenpotenzial aus Transport- und Schiffsschäden, sagte deren Sprecher. Für konkrete Schadenschätzungen sei es jedoch noch zu früh. Dabei hatte der Industrieversicherer des Konzerns ACGS bis vor kurzem einen der Betreiber des Hafens von Beirut versichert. Zum Zeitpunkt der Explosion am vergangenen Dienstag bestand diese Deckung jedoch nicht mehr. Die genossenschaftliche R&V-Versicherung rechnet ebenfalls mit Belastungen durch das Unglück, konkrete Zahlen nennt aber auch sie nicht. Solche Ereignisse dürften jedoch auch Nachwirkungen in der Versicherungswirtschaft haben, vermutet Analyst Hessler.
Zum einen könnte es dazu führen, dass die Preise für solche Versicherungen nach oben gehen, was tendenziell positiv wäre für die Versicherung. Es kann natürlich sein, die eine oder andere Erstversicherung, die da jetzt vielleicht überproportional betroffen ist, dass die sich vielleicht in Zukunft eher rückversichert und auch die Rückversicherer, die sich ja auch rückversichern, dass die dann vielleicht auch wieder da diesen Anteil erhöhen.
Offenbar aber haben die Versicherungen nur einen Teil der Gesamtschäden in Beirut abgedeckt. Die werden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt.
Soweit Brigitte Scholtes. Sachsen-Anhalt steht wirtschaftlich nicht gut da im Bundesvergleich. Keine großen Firmensitze, dafür ein großer Niedriglohnsektor und der Braunkohletagebau. Was danach kommt, Unternehmen setzen zunehmend auf grünen Wasserstoff. Der kann Stahl zum Schmelzen bringen oder Autos antreiben und wäre damit einer der zentralen Bausteine der Energiewende. Niklas Ottersbach berichtet.
Also, wollen wir mal kurz Erde aufnehmen? Schön lächeln zu mir, jawohl. 1, 2, 3.
Spatenstich im Chemiepark Leuna. Hier soll noch in diesem Jahr eine Wasserstoff-Testplattform entstehen. Auf der Fläche einer Turnhalle werden dann vor allem Rohre zu sehen sein. Dort findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und abtransportiert. Seit 6 Jahren plant das Fraunhofer-Institut in Halle diese Versuchsstation. Es ist die erste Wasserstoff-Testplattform dieser Art im industriellen Umfeld in Deutschland, sagt Silvia Schattauer, stellvertretende Leiterin vom Fraunhofer-Institut in Halle.
Wir nehmen die industriellen Systeme und testen sie auf Herz und Nieren. Das heißt, wir werden die in Spitzenlast treiben, wir werden sie solchen Profilen fahren, wie sie zum Beispiel aus der Windenergie kommen oder aus der Solarenergie, bei tiefen und hohen Temperaturen, also einfach die entsprechenden reellen Bedingungen mit abbilden und zu schauen, wie die Systeme, die in der Regel natürlich immer auf einen Idealpunkt ausgelegt sind, sich da verhalten.
Damit Wasserstoff auch wirklich grün wird, muss der Strom aus erneuerbaren Energien fließen, zum Beispiel Windkraft oder Photovoltaik. Und Silvia Schattauer muss dann gucken, was passiert, wenn mal keine Sonne scheint oder Wind weht.
Dann wird die Anlage halt auch nicht funktionieren oder einfach keinen Wasserstoff liefern. Und das ist immer die Frage, wie gut das die Systeme verkraften.
Noch gibt es also ein paar Fragezeichen bei der CO2-freien Herstellung von Wasserstoff. Dennoch hat die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie ehrgeizige Ziele vorgegeben. In 10 Jahren sollen 40% der Elektrolysekapazität rund um Raffinerien installiert sein, denn diese sind die Hauptabnehmer des Wasserstoffs. Dann müssten Chemieparks wie in Leuna 2 Tonnen grünen Wasserstoff pro Stunde produzieren. Derzeit noch eine Utopie. Das Ziel ist definiert, aber der Weg dorthin ziemlich unkonkret. Das ist das Ergebnis einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen zur Wasserstoffstrategie. Für die Unternehmen der Energiebranche ist das frustrierend. Der Gashersteller Linde beteiligt sich an der neuen Wasserstoff-Testplattform in Leuna. Andreas Dietrich, zuständig für den Standort, ärgert sich über die Förderregularien in Deutschland.
Konkret, es gibt eine Deckelung für die Investitionen. Das heißt, als Großunternehmen können sie maximal mit 15 Millionen gefördert werden. Das BMWi möchte gerne, dass wir 100 Megawatt Elektrolyse hinstellen. Da sind wir bei 120 Millionen. Und wenn sie in ein Risiko reingehen mit 120 Millionen und kriegen dafür 15 Millionen zur Sicherheit, als Unternehmer machen sie nicht wirklich. Und dann ist halt das andere, dass die variablen Kosten in der Herstellung deutlich höher sind. Wie gesagt, Faktor 2,5 bis 3,5. Und daher ist es wirtschaftlich noch nicht interessant.
Das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage dazu, man arbeite daran, auf nationaler und EU-Ebene die Förderrichtlinien in Sachen Wasserstoff zu verbessern. Auch hier bleibt das Ministerium vage. Was zumindest sicher ist, Wasserstoff soll nicht nur die Chemie- und Stahlbranche grüner machen, sondern auch den Verkehrssektor. Während in Leuna das Verfahren zur Wasserstoffproduktion noch getestet wird, ist die Firma Horiba Fuelcon in Barleben bei Magdeburg deutlich weiter. Wasserstoff ist hier nicht das Endprodukt, sondern die Ausgangsbasis. Horiba Fuelcon gehört seit 2 Jahren zu einem japanischen Mutterkonzern. Die Firma stellt Brennstoffzellenprüfstände her, wohnzimmergroße Schränke vollgepackt mit isolierten Rohren und Kühltechnik. Das Prinzip? Quasi eine umgekehrte Elektrolyse. Aus Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Strom und Wasser. Horiba Fuelcon testet die Brennstoffzellen für praktisch alle großen Autokonzerne. Geschäftsführer Ingo Benecke kann sich momentan vor Aufträgen kaum retten.
Ich würde mal sagen, weltweit gibt es 2 Firmen, die das machen, was wir machen. Ja, und das ist ja das Interessante für uns und auch die Chance für uns, dass wir wirklich zurzeit diesen Weltmarkt bedienen können. Der Brennstoffzellen-Batteriemarkt, der explodiert gerade. Überall wird investiert in diese Technologie und alle wollen schnell dabei sein.
Die Spezialfirma in Barleben erlebt gerade den Wasserstoff-Goldrausch. Die Mitarbeiterzahl soll sich in den nächsten Jahren verdreifachen, von derzeit 120 auf 360. Ein neues Firmengebäude für 30 Millionen Euro ist in Planung. Ingo Benekes einzige Sorge, dass Deutschland ähnlich wie bei der Solarindustrie am Ende nicht mithalten kann.
Weil der Markt entwickelt sich sehr stark, leider auch sehr stark in Asien. Wir müssen in Deutschland zusehen, dass wir dort hinterherkommen. Aber der Markt ist sehr stark in China, in Japan, in Korea. Und unsere Kunden werden immer mehr aus diesen Bereichen kommen. Und wir passen natürlich unsere Prüfstände darauf an.
In Barleben ist das Wasserstoffwettrennen also in vollem Gange. Im Chemiepark Leuna geht es gerade erst los. Wenn es gut läuft, könnte das Elektrolyseverfahren aus Leuna die Blaupause liefern für die grüne Wasserstoffherstellung in größeren Mengen.
Unternehmen in Sachsen-Anhalt setzen auf Zukunftstechnologien rund um Wasserstoff. Die Unternehmen sind zu klein, um börsennotiert zu sein, aber wir schauen nochmal auf die größeren Konzerne und darauf, wie sie heute an der Börse bewertet wurden. Claudia Werle, erstmal zum großen Ganzen. Der ZEW-Konjunkturindex, der gilt ja als Indikator dafür, wie sich die Wirtschaft in den kommenden 6 Monaten entwickeln wird. Und die Analysten und Großanleger rechnen offenkundig damit, dass es besser wird.
Ja, das ist richtig. Die aktuelle Lage sieht zwar noch düster aus, aber es gibt Silberstreifen am Horizont. Der Bereich Dienstleistungen, Konsum, Handel, in all diesen Bereichen soll es besser werden. Hier im Börsensaal sind aber auch kritischere Stimmen zu hören. Einfach viele Menschen bangen um ihren Job. In vielen Betrieben wird kurz gearbeitet. Viele Unternehmen haben ja schon durchblicken lassen, wir müssen in großem Stile Stellen abbauen. Die Zahl der Firmenpleiten dürfte in absehbarer Zeit auch steigen, wenn Unternehmen ihre prekäre finanzielle Lage wieder öffentlich machen müssen. Die entsprechenden Regelungen sind bislang ja außer Kraft gesetzt. Der DAX heute jedenfalls fast 2% im Plus, steht jetzt bei 12.947 Punkten, stand heute aber auch schon deutlich über 13.000 Punkten.
Wir sollten im Einzelnen über Bayer reden. Bayer hat nämlich angekündigt, dass sie ein neues Medikament kaufen. Wie kam das an?
Bayer übernimmt die britische Biotech-Firma Candy Therapeutics und sichert sich damit einen besonderen Wirkstoff. Da geht es um ein Medikament gegen Wechseljahrbeschwerden. Viele Frauen leiden in dieser Zeit ja an Symptomen wie Hitzewallungen oder wie Nachtschweiß. Und das Medikament soll solche Beschwerden lindern. Es müssen noch Testverfahren durchlaufen werden. Aber wenn die Ergebnisse entsprechend sind, wenn das Medikament zugelassen ist, dann verspricht sich Bayer davon Umsätze in Milliardenhöhe. Aktien von Bayer heute auch deutlich im Plus.
Der Automarkt in China hat sich erholt. Das muss sich zwangsläufig gut auf die deutschen Autoaktien ausgewirkt haben.
Das kann man wirklich so sagen. Wir haben ja gesehen, als in China im wahrsten Sinne des Wortes die Läden dicht waren wegen Corona, als Kunden keine Autos mehr kaufen konnten, dann haben das deutsche Hersteller empfindlich zu spüren bekommen. Autoaktien heute über 5,5% im Plus.
Dann schauen wir noch kurz auf die zweite Reihe. Wir haben gerade schon Zalando, HelloFresh gehört. Wie wurden die Zahlen aufgenommen?
Gut, Zalando, zwischenzeitlich die Aktien auf Rekordhoch, aktuell immer noch über 2% im Plus. HelloFresh-Papiere drehen ins Minus. An dieser Stelle kann ich auch noch Hornbach erwähnen, denn auch Hornbach gehört zu den Corona-Gewinnern. Die Jahresziele sind hochgeschraubt worden und die Aktien deutlich im Plus.
Und dann bleibt noch der Eurokurs, Rentenpapiere und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 17,74 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,53% und die Feinunze Gold 1.946,39 Dollar.
Danke, Claudia Werle nach Frankfurt. Der deutsche Kino-Mittelstand, der schlägt Alarm, weil es ihm nicht gut geht. Und mehr dazu erfahren Sie gleich bei Maja Elmenreich. In Kultur heute, Wirtschaft und Gesellschaft war das. Ich bin Sandra Pfister, einen schönen Nachmittag noch.